Das Suchvolumen nach Bestattungen in Österreich entspricht etwa dem Suchvolumen für Gebrauchtwagen. Also da ist wirklich, wirklich viel digitales Interesse da. Der Tod hat in Wien schon ein bisschen besondere Stellung.
Das nehmen wir da Zentralfriedhof.
Schritt 1 war sowas wie Booking.com für Bestattungen zu gründen.
Wie war da der Lernprozess?
Der war enorm. Was, glaube ich, sehr hilfreich ist in der Gründung, wenn man relativ wenig irgendwie Branchenscheuklappen aufhat. Wir sind ein Dienstleister in einer sehr, sehr sensiblen Branche. Sehen wir es auch ein bisschen so als unsere soziale Verantwortung, dieses Thema Tod und Sterben ein bisschen aufzubrechen. Es ist eine Sache, die zum Leben dazugehört. Und deshalb wollen wir es auch hinaustragen und offen über das Thema sprechen.
Heute ein Sound of Business, ein Unternehmer, der zeigt, dass auch in sensiblen Bereichen Platz für Innovation ist. Stefan Atz von Beno Bestattungen spricht darüber, wie sein Unternehmen eine Branche modernisiert hat und welche Tipps er für alle Gründerinnen und Gründer parat hat. Ich würde jetzt mal behaupten, viele junge Menschen beschäftigen sich noch nicht so intensiv mit dem Tod. Du hast jetzt sogar ein Bestattungsunternehmen gegründet. Wie bist denn du überhaupt auf diese Idee gekommen?
Ja, es ist wahrscheinlich nicht der naheliegendste Berufswunsch, den man irgendwie entwickelt über die Jahre. Bei mir ist es über den Freundes- und Bekanntenkreis bei uns im Gründungsteam entstanden. Also wir hatten in unserem Gründungsteam mehrfach mit dem Thema Tod zu tun. Klassisch, so wie man es wahrscheinlich auch kennt. Man kommt in die Situation, wo man eine Bestattung organisieren muss und dann zu einem Bestatter geht und versucht, die Bestattung irgendwie über die Bühne zu bringen. Und unsere Erfahrung war in der Situation, dass die Kundenerfahrung, die uns da geboten wurde, nicht ganz dem entsprochen hat, was wir uns eigentlich wünschen würden. Insbesondere, wenn es um so Themen geht wie Preistransparenz, wie Dienstleistungstransparenz, zu wissen, was bekomme ich da für mein Geld, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt. Also sind so Dinge wie eine Urne zu Hause möglich etc. Und da haben wir gesagt, da tickt die Branche noch nicht ganz so, wie wir uns das eigentlich als moderne Konsumenten vorstellen würden und haben dann aus diesem eigenen Problem heraus begonnen, mit dieser Idee zu spielen und zu sagen, gelingt es uns mit einem frischen, modernen Zugang, das Kundenerlebnis in der Bestattungsbranche zu verändern und zu modernisieren und diese ja doch althergebrachte Branche irgendwie ins 21. Jahrhundert zu holen, dienstleistungsorientiert zu machen, digital zu machen. Ja, und mit dem beschäftigen wir uns jetzt über die letzten Jahre.
Jetzt ist die Branche natürlich auch eine sehr sensible Branche. Menschen geben ja da dann Dinge von sich preis. Ist das als junger Mensch vielleicht sogar noch eine Spur schwieriger, in so einem Umfeld zu gründen? Oder hat es dir vielleicht sogar leichter gemacht, weil man vielleicht, ich behaupte jetzt mal, unbekümmerter in das Ganze reingeht?
Was, glaube ich, sehr hilfreich ist in der Gründung, wenn man relativ wenig irgendwie Branchenscheuklappen aufhat. Also dadurch, dass wir absolut keinen Plan hatten vom Thema Bestattung, geht man sehr unbefangen in dieses ganze Thema hinein und orientiert sich dann auch nicht unbedingt an branchenüblichen Dingen. Und das hilft unternehmerisch schon, weil man halt sehr stark links und rechts vom Weg schauen kann und vielleicht Dinge einfach anders macht und teilweise auch unbewusst anders macht, weil man es gar nicht weiß, wie es die Branche üblicherweise macht. Bei uns gibt es da ein sehr schönes Beispiel in der Firma. Das ist so die Verteilung der unterschiedlichen Tätigkeiten. Also die Bestattung hat einen sehr starken Kundenbetreuungsaspekt natürlich. Man möchte die Familien gut und verlässlich betreuen, beraten, begleiten. Und dann hat man aber auch schon einen sehr handwerklichen Aspekt. Also die Abholung des Verstorbenen von zu Hause, die Überführung an den Friedhof, das Ankleiden, das Versorgen. Und das sind oft sehr grundlegend unterschiedliche Tätigkeiten, die ja sehr unterschiedliche Menschentypen verlangen, in dem, wo jemand gut oder weniger gut ist. Und so ist es uns zum Beispiel gelungen, gerade in im Kundenbetreuungsbereich oder dann auch in der Betreuung der Kunden am Friedhof, sehr dienstleistungsorientiert zu agieren. Da rekrutieren wir zum Beispiel ganz stark eigentlich außerhalb der Branche sehr gerne Leute, die aus der Dienstleistung kommen, die vielleicht in der Luxushotellerie tätig waren und diese Gastgeberrolle am Friedhof wahrnehmen und sich um die Menschen kümmern. Und dann natürlich gibt es die handwerkliche Arbeit, die passieren muss, wo es um die Abholung der Verstorbenen geht. Und das sind wieder ganz andere Kollegen und Kolleginnen, die in dem Bereich ihre Stärken und Fähigkeiten haben. Und die klassische Branche vermischt das sehr gerne, diese Tätigkeiten. Und dadurch, dass uns das am Beginn gar nicht bewusst war, ist es uns eigentlich gelungen, da sehr unterschiedliche Teammitglieder zu rekrutieren und so für jede Tätigkeit dann auch wirklich die passende Person im Team zu haben.
Du Du sprichst das gerade an. Am Anfang war ich das gar nicht so bewusst. Jetzt da sitzend, wie weit seid ihr denn eigentlich von dieser ursprünglichen Gründungsidee jetzt entfernt oder seid ihr doch nah dran? Also wie war da der Lernprozess?
Der war enorm. Wichtiger Lernprozess. Die ganz ursprüngliche Idee, auch wahrscheinlich unserer beruflichen Vergangenheit im Gründerteam geschuldet, war sehr digital. Schritt 1 war sowas wie Booking.com für Bestattungen zu gründen, mit dem Hintergedanken, Transparenz in das Thema hineinzubringen. Das heißt, ich brauche heute eine Bestattung, ich kann auf eine Plattform gehen, mir einen Preis errechnen lassen und diese Bestattung buchen. Was da sehr gut funktioniert hat, ist, dass wir sofort gesehen haben, dass es digitale Nachfrage nach dem Thema gibt. Das Suchvolumen nach Bestattungen in Österreich entspricht etwa dem Suchvolumen für Gebrauchtwagen. Also da ist wirklich, wirklich viel digitales Interesse da. Und das konnten wir sehr gut bedienen. Also wir haben schnell gemerkt, die Seite war online, wir haben erste Nachfragen bekommen. Es war sehr schnell, jetzt neudeutsch gesprochen, Traffic auf der Seite. Und dann haben wir aber gemerkt, dass das Vermitteln der Bestattungen eigentlich nicht das ist, was der Kunde möchte oder sucht. Es ist ein total sensibles Thema, es ist ein Vertrauensthema. Das heißt, die Menschen waren sehr froh, dass sie bei uns erste Informationen bekommen haben, sind aber dann relativ rasch quasi zu einem niedergelassenen Bestatter gewechselt. Das funktioniert natürlich dann als Geschäftsmodell nicht wirklich. Und für uns war es aber eine super wertvolle Erfahrung, weil wir haben gemerkt, einerseits können wir Kundenbedürfnis bedienen, wenn wir gute, transparente Informationen online zur Verfügung stellen und haben dann sukzessive begonnen, auch unsere Filialinfrastruktur mittlerweile mit 10 Standorten in ganz Österreich aufzubauen. Wir haben begonnen, das tatsächliche Bestattungsunternehmen zu gründen, sprich Fahrzeuge zu kaufen, Särge einzulagern etc. Also alles, was notwendig ist, um dann die Bestattung auch erfüllen zu können. Und so haben wir uns eigentlich von der Online-Plattform hin zu einem modernen Bestattungsunternehmen entwickelt.
Wie ihr gemerkt habt, diese Online-Plattform, das funktioniert jetzt nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. War da ein Punkt bei euch im Gründerteam, wo ihr gedacht habt, lass mal die ganze Idee, machen wir es doch nicht, suchen wir uns wieder was anderes?
Natürlich, also diese Momente gibt es, die gibt es, glaube ich, in jeder unternehmerischen Reise. Da ist es, glaube ich, ganz wichtig, ein starkes Gründerteam zu haben und zu sagen, man hat sich da jetzt gemeinsam auf diesen Pfad bewegt und man möchte unternehmerisch etwas bewegen. Und wir wussten, dass es ein guter Pfad ist, etwas in der Bestattungsbranche zu verändern. Es hat halt dieser erste Schritt rein digital nicht geklappt, aber wir waren uns da eigentlich sehr schnell dann auch einig, dass das nicht der Punkt sein kann, wo man jetzt sagt, wir lassen es wieder, sondern wir schauen halt, wo liegt das Kundenbedürfnis? Und wir wussten, dass die digitale Transparenz ein Kundenbedürfnis erfüllt. Das heißt, es ging eigentlich dann nur mehr darum, sagen, wie können wir jetzt nicht nur digital brillieren, sondern wie können wir halt auch die physische Dienstleistung, die auch dazu gehört, möglichst gut für unsere Kunden erbringen. Und die Kombination, die war dann erfolgreich.
Dieser Switch des Geschäftsmodells, der war ja wahrscheinlich auch sehr kapitalintensiv damals, weil wenn ich mal nur eine digitale Plattform baue, die wird wahrscheinlich günstiger kommen, als wenn ich jetzt ein Geschäftslokal miete, wie das, wo wir jetzt zum Beispiel sitzen. Ja. Wie seid ihr das dann angegangen? Ja? Mal überlegt, geht sich das überhaupt aus, dass wir das jetzt finanzieren? Können wir das vorstrecken? Holen wir uns dann einen Investor rein?
Genau, also all diese Themen schwirren dann im Kopf herum. Also man macht dann nochmal relativ schnell einen Kassasturz und schaut, was ist denn noch am Bankkonto und was können wir uns überhaupt leisten oder wie weit kommen wir. Wir haben in der Situation dann tatsächlich auch mit Investoren gesprochen und haben Business Angel überzeugen können, dass sie uns da in unserem Vorhaben unterstützen. Auch das hat gut funktioniert und war total wichtig. Und dann, glaube ich, ist es ganz, ganz zentral, obwohl man das Geschäftsmodell verändert, so diesen Startup-Spirit am Anfang nicht zu verlieren und zu sagen, wie kann ich dieses Vorhaben jetzt auf die Straße bringen, ohne dass man riesige Investitionsvolumina braucht. Und so ist es uns dann halt gelungen, die erste Filiale sehr günstig zu eröffnen. Natürlich hat man dann laufende Kosten, also man hat eine Miete, man hat vielleicht irgendwie eine Gebäudeversicherung, was auch immer. Aber man kann dann ja durch die eigene Arbeit auch viel Geld sparen. Also die erste Filiale haben wir selbst gemalt, selbst die Möbel drin zusammengebaut, einfach die Beschilderung außen selber gemacht. Das heißt, man schaut halt dann, wie kann man mit den beschränkten Mitteln möglichst weit kommen und trotzdem ein schönes Produkt oder eine schöne Beratungssituation für den Kunden oder die Kundin kreieren. Und das ist uns gut gelungen. Und dann natürlich, wenn man irgendwie merkt, ja, die Filiale funktioniert, unsere Kunden sind super zufrieden mit unserer Dienstleistung und das ganze Werk beginnt zu laufen, dann kann man natürlich größere Schritte in der Expansion machen und vielleicht die zweite, dritte, vierte Filiale schneller und auch dann vielleicht hochwertiger mit schöneren Möbeln eröffnen. Aber so dieser Startup-Zugang ganz am Beginn, der war gut und wichtig. Und so haben wir diesen Proof of Concept liefern können, dass wir erfolgreich ein modernes Bestattungsunternehmen sein können.
Dieser Spirit, kann man sich den behalten im Unternehmen oder würdest du sagen, der geht dann irgendwann verloren, einfach wenn es größer wird?
Also ich glaube, das ist ganz, ganz zentral. Ich glaube auch eine Riesenherausforderung für wachsende junge Unternehmen, dass man genau diesen Spirit nicht verliert. Also dass man einerseits sorgsam mit seinen Ressourcen umgeht und einfach ein gesundes Unternehmen aufbaut und aber auch gleichzeitig, was uns bis heute ganz, ganz tief in unserer DNA prägt, ist diese Kompromisslosigkeit, wenn es um die Kundenorientierung und die Kundenzufriedenheit geht. Also wir sind ein Dienstleister in einer sehr, sehr sensiblen Branche und uns schenken unsere Kundinnen und Kunden ganz, ganz viel Vertrauen, wenn es um die Bestattung eines lieben Angehörigen geht. Und wir sind uns dieses Vorschussvertrauens, das uns da gegeben wird, sehr, sehr bewusst und gehen sehr sorgsam damit um. Und da ist es wichtig, jetzt in einem Team auch von mittlerweile 60 Leuten sicherzustellen, dass diese Kundenorientierung und die Liebe für die Dienstleistung einfach ein ganz, ganz zentraler Wert in jedem Kopf, in jedem Teammitglied ist.
Du hast das Thema sensibel jetzt nochmal angesprochen. Wie ist das aber dann auch, wenn man zum Beispiel Werbung macht, wenn man auf sich aufmerksam machen möchte? Ja? Wie weit traut man sich da gehen? Wann ist bei euch der Punkt, wo man sagen kann, gut, den Slogan, den kann ich jetzt vielleicht nicht mehr bringen, auch wenn er jetzt sehr aufmerksamkeitsstark sein würde?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Auch die stellen wir uns intern sehr oft. Das ist natürlich eine Gratwanderung, wo unterschiedliche Aspekte mitspielen. Ein extrem zentraler Aspekt ist, wir kümmern uns um Menschen in einer emotionalen Ausnahmesituation. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass die Kunden und Kundinnen, die uns ihr Vertrauen schenken, nicht durch irgendwelche Messages verstört werden oder dass wir da unsensibel in dieser Situation umgehen. Und das vermeiden wir natürlich mit allen Mitteln. Gleichzeitig sehen wir es auch ein bisschen so als unsere soziale Verantwortung, dieses Thema Tod und Sterben, das oft sehr marginalisiert wird in der Gesellschaft und wo sehr ungern auch darüber gesprochen wird, ein bisschen aufzubrechen und das Thema auch in den öffentlichen Raum zu bringen und es salonfähig zu machen, dass man über Tod und Sterben auch reden kann. Wir haben für uns so einen ganz zentralen Satz gefunden, der heißt, der Tod gehört zum Leben. Und dieser Satz, der steht bei uns auf sehr vielen Werbematerialien, der steht auf den Fahrzeugen, der steht auf den Filialen, weil der sehr gut eigentlich dieses Thema reflektiert. Es ist eine Sache, die zum Leben dazugehört. Und deshalb wollen wir es auch hinaustragen und offen über das Thema sprechen. Und vor dem Hintergrund kann man sie dann im Marketing oder in der Werbung auch hin und wieder was trauen. Man sieht das auch in Wien, man sieht das durchaus auch beim sehr kreativen Mitbewerb, also Kampagnen im Bestattungsbereich gibt es ganz oft dann auch rund so in der Jahreszeit rund um Allerheiligen. Und man muss auch sagen, dass, glaube ich, die Wiener da ein sehr dankbares Publikum sind. Also so der Tod hat in Wien schon ein bisschen eine besondere Stellung.
Es lebe der Zentralfriedhof,
es gibt Lieder, es gibt das grandiose Wiener Bestattungsmuseum, es gibt einfach eine lange Kultur rund um das Bestattungsthema und auch einen gewissen Humor. Und deshalb kann man sich da schon hin und wieder was trauen.
Für dich persönlich, wie hat sich dein Umfeld da auch vielleicht geändert oder hat sich für dich was geändert? Hast du dann auch irgendwie einen neuen Zugang zu dem Thema Tod bekommen? Redest du mit deiner Familie, mit Freunden anders drüber?
Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, so auf der Selbstentwicklungsebene einer der Hauptvorteile, wenn man es so nennen kann, wenn man in der Bestattungsbranche tätig ist, dass man sehr oft natürlich vor Augen geführt bekommt, dass das Leben endlich ist. Also wir sind mit dem Thema Tod tagtäglich konfrontiert und das führt schon dazu, dass man sich intensiver auch damit beschäftigt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man in der Früh aufsteht oder dass man irgendwie jeden Tag zur Arbeit gehen kann oder die Familie sieht oder die Freunde sieht oder was auch immer. Und das hat zumindest bei mir dazu geführt, dass ich, glaube ich, schon bewusster lebe und auch bewusster dankbar bin für das Leben. Und so im Familien- und Freundeskreis wird man dann auch sehr schnell zu einer Anlaufstelle rund um dieses Thema. Also ich habe gerade im Freundeskreis das oft gemerkt, dass halt Leute vielleicht auch über Jahre irgendwelche Fragen rund um das Thema Tod haben und die halt irgendwie in sich mitgetragen haben und dann relativ dankbar waren, dass sie jetzt endlich einmal irgendjemanden haben, wo sie fragen können, ja, wie funktioniert denn so eine Kremation zum Beispiel oder was passiert bei einer Baumbestattung? Was für mich ganz eine spannende Beobachtung war, so im sozialen Umfeld, also so irgendwie klassische Partysituation, man trifft irgendwie die Uni-Kollegen und Kolleginnen und es wird geplaudert, dann kann es entweder irgendwie so ein bisschen ein Partystopper sein, also das so die typische Fragerunde macht, ja, wer macht denn was beruflich? Und man sagt dann, man ist Bestatter. Ist es entweder so, dass man dann schnell das Thema wechselt und irgendwie weitergeht, oder die Konversation irgendwie kippt in die Richtung und es entsteht plötzlich irgendwie eine große Diskussion rund um Bestattung, Tod und Sterben. Dann ist es fast irgendwie so in diesen zwei Extremen.
Dann wird es ein abendfüllendes Thema.
Genau.
Vielleicht ganz kurz, müssen jetzt nicht ganz detailliert darauf eingehen, aber so was für, ja, vorsichtig gesagt, Trends gibt es denn in der Bestattung? Du hast eh schon jetzt Krematorium zum Beispiel angesprochen, ja. Baumbestattungen. Was gibt es denn für Möglichkeiten generell?
Die sind mittlerweile wirklich mannigfaltig. Es ist eine Branche, die sich stark entwickelt, wo sie sehr viel tut, wo sie sehr viel verändert. So ein ganz großer Metatrend, der drüber steht, ist die Feuerbestattung. Nichts Neues, also gibt es seit vielen, vielen Jahrzehnten. Nichtsdestoweniger gibt es einfach einen ganz großen Trend in diese Richtung. Also wir haben österreichweit mittlerweile eine Kremationsquote von fast 60%. Wenn man Richtung Deutschland oder irgendwie Nordeuropa schaut, dann geht es eher in die Richtung 80-90% teilweise. Und die Feuerbestattung per se stellt dann die Basis für viele alternative Bestattungsarten dar. Also wenn man sozusagen die Urne mit der Kremationsasche hat, kann man mit der Kremationsasche unterschiedliche Dinge machen. Man kann die natürlich ganz klassisch auf dem Friedhof beisetzen. Man kann aber zum Beispiel die Urne auch, in Wien ist das möglich, zu Hause aufbewahren. Da braucht es eine Genehmigung der Gemeinde dafür, aber es ist möglich. Man kann die Urne zum Beispiel in der Natur bestatten. Also es gibt österreichweit zum Beispiel von der Firma Klosterwald Naturbestattungsflächen, wo die Urne dann unter einem Baum beigesetzt wird. Das ist für viele Menschen eine sehr tröstliche Situation, jetzt nicht so diesen klassischen Friedhof zu haben, sondern die Urne in der Natur beizusetzen. Donaubestattungen werden immer häufiger. Also man kann die Urne im Rahmen einer Schifffahrt, zum Beispiel in Hainburg in der Nähe von Wien, in der Donau beisetzen. Man kann Gedenkschmuck aus Asche machen, also die Asche in einen Diamanten, in einen Rubin verwandeln. Also da tut sie sehr viel und man merkt einfach auch, dass da die Wünsche diverser werden. Und wo sich auch viel verändert, muss ich auch dazu sagen, fast Gott sei Dank, ist bei den Trauerfeiern. Das hat sie meines Erachtens auch sogar in den letzten Jahren, wo wir als Bestatter tätig sind, stark verändert, dass die Leute nicht mehr so quasi fast ein bisschen so eine gedankliche Einschränkung fühlen, dass eine Bestattungszeremonie, eine Trauerfeier nach einem gewissen Schema ablaufen muss. Das müssen immer zwei Lieder sein und es muss immer Pfarrer dabei sein. Das muss immer in einer Aufbahrungshalle auf dem Friedhof sein. Das kann total anders sein. Man kann das ganz auf das Leben des Verstorbenen abstimmen. Also wir hatten unlängst Bestattung eines DJs und der wollte halt harten Techno auf der Trauerfeier spielen und das ist natürlich möglich. Also es sagt niemand, dass es immer das Streicherquartett zum Beispiel sein muss.
Gibt's verschiedene Wege sozusagen.
Genau.
Stefan, ich möchte kurz ein bisschen auch jetzt noch zu dir kommen und auch zu deiner Geschichte, warum du eigentlich Unternehmer auch geworden bist. Also auch neben dieser Idee natürlich, die ihr gehabt habt, wäre es für dich auch möglich gewesen, jetzt noch wo angestellt zu sein oder könntest du das jetzt gar nicht mehr vorstellen?
Also für mich hat sich schon zu Uni-Zeiten eigentlich dieser starke Wunsch entwickelt, irgendwann einmal unternehmerisch tätig zu sein. Vorwiegend auch, um irgendwas zu schaffen. Also um einfach eine Firma aufzubauen, um sie da auch kreativ ausleben zu können und zu sagen, man kann ein Produkt, man kann eine Dienstleistung, man kann eine Team, ein Unternehmen so formen, wie man das selber möchte und für gut und richtig hält. Und ich bin sehr froh, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe. Ich bin auch sehr froh und dankbar für unser Team, weil Unternehmertum ist ein ganz krasser Teamsport. Also das ist nichts, wo man sich irgendwie selbst alleine verwirklicht, sondern wo man tolle Menschen braucht, die den Weg gemeinsam mitgehen. Und wenn man den Weg einmal eingeschlagen hat, dann finde ich es sehr schwer, zurückzugehen. Also irgendwo mal zu sehen, man tut was und das bewirkt was und man kann eine Dienstleistung schaffen, die Leute unterstützt und wo man irgendwie ein Problem damit löst, finde ich eine sehr schöne berufliche Bestätigung und ein sehr schönes Tätigkeitsfeld. Also um den Kern der Frage zu beantworten, ich würde nicht mehr zurückgehen, ich würde dem unternehmerischen Weg treu bleiben und bin sehr froh, dass ich ihn gegangen bin.
Das Schönste an diesem Weg ist für dich was? Ist es dann diese Freiheit, Dinge selbst zu entscheiden oder ist es doch was anderes?
Also das auf einen Faktor einzuschränken, glaube ich, ist sehr schwierig. Es ist natürlich, also der Punkt spielt eine große Rolle, eine gewisse Freiheit in der Entscheidungsfindung zu haben. Mich motiviert der Teamfaktor tatsächlich sehr, sehr stark. Also die Möglichkeit zu haben, rund um eine Vision, rund um ein Thema bei uns, die möglichst perfekte Betreuung von Hinterbliebenen in einem Sterbefall, diese Vision zu shapen und da Leute zu begeistern dafür und ein Team drumherum zu bauen, das ist was mich sehr fasziniert und auch sehr glücklich macht, wenn man dann sieht, dass wir ja mittlerweile 60 Leute haben, die einfach gerne zur Arbeit kommen und die diese Kultur mitleben und mitprägen und sich jeden Tag dieser Vision verschreiben.
Du hast vorher auch was sehr Schönes gesagt. Du hast gesagt, du hast das Leben auch ein bisschen mehr schätzen gelernt, also den Moment bewusster, dass man aufstehen darf. Jetzt gibt es vielleicht viele Menschen, die sagen, ich würde gerne so mein Ding machen, ich würde gerne gründen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich traue mich nicht, vielleicht geht es dann doch schief. Was würdest du denn denen empfehlen, denen sagen?
Also ich bin ein starker Verfechter davon, einfach Dinge auszuprobieren. Ich glaube, auch möglichst früh auszuprobieren. Also ich habe das gemerkt bei mir selber. Die Gründung von Beno, die war sozusagen nach meinem ersten richtigen Job nach der Uni, also sehr früh in meiner beruflichen Laufbahn. Und das führt einfach dazu, dass man halt auch eine sehr geringe Fallhöhe hat. Also man hat wenig Verpflichtungen, man hat jetzt irgendwie vielleicht keinen Kredit, den man zahlen muss oder kein Auto, hat keine Kinder oder ist vielleicht nicht verheiratet etc. Das heißt, in der Situation ist es halt deutlich leichter, ein Risiko einzugehen. Und man muss sagen, dass Österreich einen tollen Nährboden bietet, um gründerisch auch tätig zu sein. Also wir haben viele tolle Talente. Also ich finde, man kann, wenn man das möchte, sehr schnell ein tolles Team formen. Und es gibt auch wahnsinnig viel Unterstützung. Also auch wir haben ja am Beginn das Glück gehabt und konnten auf ein paar Förderungen zurückgreifen, konnten Wissen von unterschiedlichen Institutionen einholen. Und das sind alles so kleine Puzzlesteine, die dann dabei helfen, unternehmerisch tätig zu werden. Also meine Empfehlung wäre, wenn man irgendwie mit diesem Gedanken spielt, rasch drüber zu trauen, das mal zu tun und loszustarten. So wie bei uns muss es ja dann auch nicht, muss nicht die erste Richtung gleich die richtige sein, sondern man wird dann schon den Pfad finden. Wichtig ist, glaube ich, einfach nur, dass man in Bewegung kommt und ein paar coole Leute rund um sich hat. Das braucht es auf jeden Fall. Und auch die Unterstützungsleistungen, die es gibt, in Anspruch nimmt. Und ich finde, das bietet eine schöne Basis dafür, dass man unternehmerisch erfolgreich sein kann.
Von den Eigenschaften her, vielleicht auch jetzt ein bisschen so selbstreflektierend, welche Eigenschaften helfen dir am meisten, um unternehmerisch erfolgreich zu sein?
Also ich glaube, recht stark ausgeprägte soziale Kompetenz, die bei mir viel auch mit meiner schulischen Ausbildung, glaube ich, zu tun hatte. Also ich habe eine Tourismusschule, das Modul in Wien besucht und so sehr schnell Dienstleistungsorientierung gelernt, sehr schnell gelernt, offen zu sein, auf Menschen zuzugehen. Und ich glaube, diese Vorliebe, mit Menschen zu arbeiten und im Team zu arbeiten, glaube ich, ist eine Sache, die total hilfreich ist jeden Tag. Und auch sicher so eine gewisse einfach Risikotoleranz und einfach ein Aufblühen in ungewissen Situationen. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie ganz krasse Strukturen braucht oder der irgendwie ganz präzise Vorgaben braucht, sondern eher umgekehrt, wenn irgendwas ein bisschen unsicher ist oder wenn irgendwas noch nicht so ganz klar ist, dann triggert das ganz, ganz große Neugierde in mir. Und diese Neugierde, die kann man dann natürlich channeln in die Richtung Unternehmertum und in Richtung das eigene Baby irgendwie weiterzubringen.
Was war für dich auch das größte Learning oder sagen wir so den Fehler, den du vielleicht gemacht hast, den du jetzt da preisgeben kannst? Passt auf so etwas auf oder bedenkt das, wenn sie selbst gründet?
Auch das, glaube ich, ist ein Thema, das man sehr schwer pinpointen kann, wo man irgendwie sagt, das ist so der eine Hauptfehler, den ich nicht mehr machen würde. Ich glaube, es ist eine Vielzahl an Dingen, also man macht einfach laufend Fehler. Das, ich glaube, von dem muss man halt einfach ausgehen und mit dem muss man irgendwie zum gewissen Grad okay sein. Also man hat da sehr, sehr steile Lernkurve über die Jahre und ja, ich glaube, man muss diese Fehler, die man macht, einfach offen akzeptieren und eher schauen, dass man halt die Dinge, die dann nicht funktionieren, entweder schnell fixt oder halt daraus auch lernt, so wie bei uns. Dieser sozusagen harte Fokus auf die Online-Plattform, der war am Anfang da, dem sind wir auch sicher vielleicht auch ein bisschen zu sehr nachgelaufen. Also da kann man dann schnell finanzielle Fehler machen. Eine Online-Plattform lebt stark vom Marketing. Man kann dann auch sehr schnell sehr viel Geld für Online-Marketing ausgeben. Und dieses Geld ist dann irgendwie weg. Und dann muss es irgendwie erstmal wieder verdient werden. Also ein Fehler, den man durchaus hervorstreichen kann. Also frühzeitig auch zu lernen und nicht irgendwie, weil man halt sich auf diese Reise begeben hat und gesagt hat, es soll eine Buchungsplattform für Bestattungen werden, sich nicht drauf zu versteifen, wenn wir viel früher den Weg eingeschlagen hätten und gesagt haben, eigentlich wollen wir vollumfänglich vom ersten digitalen Touchpoint bis hin zur wunderbar durchgeführten Beisetzung alles machen und uns als Komplettdienstleister positionieren, wären wir wahrscheinlich viel früher erfolgreich gewesen und hätten uns auch einen Haufen Geld dabei erspart. Aber ja, so lernt man.
Also Flexibilität auch im Denken ist sozusagen wichtig. Ja, Stefan, wir haben uns heute hier in eurer Filiale in Ottakring in Wien getroffen. Ihr habt mehrere Filialen in Österreich. Wie du in der Früh heute da reingekommen bist, was ist das für ein Gefühl für dich? Jetzt auch nach einer gewissen Zeit schon. Ist man auch immer stolz, wenn man reinkommt und sich denkt, wow, das haben wir aufgebaut?
Ja, klar. Also ich bin durchaus, glaube ich, ein recht bescheidener Mensch. Also so selbststolz ist nicht die Sache, die irgendwie mein Denken dann in der Früh prägt. Aber ich finde es cool, irgendwie durch Wien zu fahren und an irgendwie ja gewissen Straßenzügen oder Ecken immer wieder unser Logo zu sehen. Also zu sagen, ja, es gibt halt eine Filiale in der Maroltinger Gasse, wo wir heute sitzen, oder in der Burggasse oder in der Schickgasse und hin und wieder Autos im Straßenbild zu sehen. Also das macht dann schon zu einem gewissen Grad stolz, einfach ja zu sehen, wir haben uns hier als Dienstleister einfach sehr, sehr gut etablieren können. Und es gibt sehr viele Menschen, die uns ihr Vertrauen schenken. Und gleichzeitig natürlich auch, wenn ich in der Früh in eine Filiale komme, dann wechselt der Kopf auch sehr schnell ins Operative und man stellt sich halt gleich mal die Frage, ist das Auslagenbild noch so, wie es sein soll? Entdeckt vielleicht ein Wasserfleck am Fenster, den man dann irgendwie mit dem Hemd schnell wegwischt? Da sind dann diese Dinge dann natürlich auch schnell da. Aber ganz grundlegend ist es ein tolles Gefühl, in eine Filiale reinzuspazieren, die man irgendwann mal gegründet hat und die heute tagtäglich Kunden und Kundinnen empfängt.
Dieser Wasserfleck, also ich habe heute keinen gesehen, aber wenn du dich doch dann sehr stark beschäftigt, wie schaltest du auch als Unternehmer ab? Was hilft dir, um so den Kopf frei zu bekommen?
Für mich war tatsächlich Sport eigentlich immer schon ein sehr wichtiges Ventil. Von der Schule weg, durch die ganze Uni hindurch bis jetzt ins Berufliche. Habe da sehr, sehr viele Jahre Rugby gespielt. Das ist auch ein guter Sport, um irgendwie Energie abzubauen. Bin mittlerweile eher so in den Triathlon gewechselt und sitze viel am Radeln und Lauf und Schwimm. Und das sind alles gute Sportarten oder gute Beschäftigungen, um den Kopf ein bisschen frei zu bekommen.
Wo man auch Disziplin wahrscheinlich braucht, was auch im Unternehmertum wieder hilft.
Absolut. Also gerade im Ausdauersport gibt es viele Parallelen, ja.
Stefan, abschließende Frage. Ja. Unser Podcast heißt Sound of Business. Hast du einen Business-Sound, der dich begleitet?
Das ist eine gute Frage. Ich oft durchaus Playlists, also ich höre beim Arbeiten gerne Playlists und oft sind es schon irgendwie pushy Sachen, die ich gerne beim Laufen oder beim Radeln oder so auch höre. Kann jetzt keinen spezifischen nennen, aber irgendwie ein paar Techno-Beats oder
Bushi muss er sein.
Genau, DJ-Vibes, die mir dann irgendwie motivieren, das ist so mein Business-Sound.
Perfekt, dann hätten wir das auch geklärt. Stefan, ich sage jetzt danke für die Einladung zu dir hier in die Filiale.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja.
Das war Sound of Business. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie, erzähle anderen Menschen davon und abonniere unseren Kanal. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Sound of Business.